Ich habe vor 4 Wochen gepredigt, das letzte Mal. Und zwar ging es da um die Freiheit vom Gesetz. Ich wollte das nur mal ganz kurz aufgreifen, einige Punkte dazu. Und zwar war ja das Gesetz ein Geschenk von Gott an Israel. Es war sozusagen ein ganz besonderes Volk, das einzige Volk, das Gottes Gesetz bekommen hat. Damit war es über alle Völker gestellt, solange es das Gesetz befolgt hat. Es war eine gewisse Allgemeingültigkeit des Gesetzes erkennbar. Im zweiten Kapitel des Römerbriefes ist das beschrieben, eben, dass auch die Heiden das tun, im Prinzip, was im Gesetz steht. Das heißt, dass auch tief in ihrem Herzen ein Empfinden für das Gesetz da ist, für die Gerechtigkeit, was richtig und was falsch ist. Der Inhalt des Gesetzes ist eben, sind verschiedenste Punkte, Vater und Mutter zu ehren, seinen Nächsten zu lieben, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Sind die verschiedensten Anweisungen der Tora, die da geschrieben sind, die jetzt gar nicht so wichtig sind für uns. Das Gesetz ist eben gut, es hat eine bestimmte Qualität, es ist heilig, gerecht, geistlich, gut, aber die Eigenart des Gesetzes ist es, dass es fordert und fordert, Gebote müssen befolgt werden und es ist ein irrsinnig anstrengender Kampf für den Menschen. Das Ziel des Gesetzes ist es, den Menschen heilig zu machen, gerecht und gut, aber der Mensch ist eben einfach fehlerhaft und er schafft es nicht auf Dauer unter dem Gesetz wirklich zu dem zu werden, der werden sollte. Ein Punkt, den ich da auch noch aufgegriffen habe, wenn ihr euch erinnern könnt, der Mensch unter dem Gesetz ist wie jemand, also der Mensch mit seiner Sünde. Die Sünde ist wie so ein Hund, der hinterm Ofen schläft. Und erst wenn das Gesetz an der Tür klingelt, wird sozusagen auch der Hund wach. Dann wird die Sünde in den Menschen wach. Erst wenn die Konfrontation mit dem Gesetz kommt, das beschreibt Paulus im 7. Kapitel des Römerbriefes, dass er, nachdem er das erkannt hatte, noch viel mehr anfängt zu sündigen. So ist es mit einem Menschen, der sich bekehrt, der anfängt irgendwie durch das Gesetz zu arbeiten, fängt an noch mehr zu sündigen als vorher. Das ist eben auch eine Eigenart. Und der 8. und letzte Punkt damals war, dass wir befreit worden sind von diesem Gesetz, und zwar durch eine Person, Jesus Christus. Und das ist heute auch der Titel der Predigt, dass Gott einen Mann gesandt hat, seinen eigenen Sohn, der uns befreien sollte von der Last dieses Gesetzes. Obwohl das Gesetz gut war, obwohl es richtig und so weiter, aber wir sind fehlerhafte Menschen. Wir können eben nicht bestehen. Und so sandte Gott seinen eigenen Sohn. Das war Plan von Anfang an. Wir haben es heute schon im Johannesevangelium gehört. Das erste Kapitel fängt vorne schon damit an, dass er gekommen ist und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus voller Wahrheit hat uns alles gezeigt, aber auch voller Gnade, der mitfühlen kann mit uns in unseren Schwächen, in unseren Schwachstellen, die wir haben, die wir überwinden müssen. An die Stelle des Gesetzes tritt Jesus Christus und er wird sozusagen zum Gründer, zum Anführer, zum Lehrer und schließlich und endlich auch zum Namensgeber einer neuen Bewegung des Christentums. Jetzt sehen wir uns an, wenn Gott uns statt des Gesetzes einen Mann hier hinstellt, was denn dieser Mann alles gesagt hat, was ihm denn wichtig ist. Wenn er derjenige ist, der unser Anführer ist, dann müssen wir auf ihn schauen, was er gesagt hat. Dann müssen wir auf das achten, was er für wichtig hält. Und er fängt an, und das ist, wir wissen das, die berühmteste Predigt, die je gehalten wurde, die Bergpredigt mit Seligpreisungen, wo er sagt, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, Die Leidtragenden, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die unter der Gerechtigkeit, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist so eine Umkehrung von dem, was in der Welt groß ist. In der Welt ist groß, was wohlhabend ist, schön und erfolgreich. Die Tollen, die Besten werden gekürt, egal in welchem Bereich. Und Jesus kehrt das um. Er sagt, glückselig sind diejenigen, die arm sind, die geistlich arm sind, die hungert nach Gerechtigkeit, diejenigen, die unbedingt möchten, dass Gott, die Dinge, die von Gott sind, eben offenbar werden in dieser Welt. Er setzt höhere Maßstäbe. Er spricht davon, dass Ehebruch nicht erst in dem Moment beginnt, wo man die Ehe bricht, sondern im Gedanken daran. Genauso ist es beim Mord. Er spricht davon, dass ihr gehört habt, von Auge um Auge, Zahn um Zahn, und sagt dann, dass wir unsere Feinde lieben sollen, für sie beten sollen, damit wir vollkommen sind, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Wir kennen das Sprichwort, was du nicht willst, dass ein anderer dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So irgendwie, genau. Ein bisschen schwierig, ein bisschen. Das ist irgendwie passiv, denn aktiv heißt es, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also das, was du möchtest, dass dir getan wird, das fang du damit an, das zu tun. Predigt Jesus. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Wir sollen uns auf dem schmalen Weg befinden. Wir sollen den schmalen Weg gehen, der zum ewigen Leben führt. Das heißt wahrscheinlich immer wieder die selbstsüchtige Natur, die in uns ist, zu überwinden, indem wir Dinge tun, die Jesus uns vorgelebt hat. Er spricht davon, dass ihm das eine Schaf, das ihm weggelaufen ist, wichtiger ist als die 99, die wohlbehütet irgendwo auf der Weide sind. Er zäunt von mir aus die 99 Schafe ein und macht sich auf die Suche nach diesem einen verlorenen Schaf. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren gehe. Es ist ihm so wichtig, dass jeder Einzelne, der Kleinste und der Geringste, bei ihm bleibt. Er spricht davon, oder er denkt immerzu an diesen einen rebellischen Sohn, der sich gegen ihn aufgelehnt hat und weggegangen ist von ihm. Obwohl der Gerechte ihm treu dient. Immerzu denkt er an ihn, immerzu sucht er nach ihm den Horizont ab. Und als der Tag gekommen ist, wo dieser Rebell wieder nach Hause kommt, freut er sich so sehr, dass er ein Fest feiern lässt für seinen verlorenen Sohn. Jesus war ein Freund der Sünder, Prostituierte, Zolleinnehmer und so weiter. Also der Rand der Gesellschaft fühlte sich ungemein wohl in seiner Nähe. Dafür aber die religiöse Obrigkeit, die Gestandenen, wie man so schön sagt, begegneten ihm distanziert und unterkühlt. Ich lese mal aus dem 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums einen Abschnitt vor. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schulden, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, der am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da sieht man die Herzenseinstellung von Jesus. Es geht ihm gar nicht darum, was ein Mensch getan hat. Sondern es geht darum, Jesus zu lieben. Sie hat gar nicht aufgehört, ihm die Füße zu küssen. Ein demütigerer Akt gibt es eigentlich gar nicht, als vor einem Menschen zu liegen und ihm die schmutzigen Füße zu küssen. Und Jesus war berührt davon. Der Pharisäer war stolz. Er hat sich in seinem Herzen gesagt, wenn er wüsste, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er genau, dass das eine Prostituierte ist, die ihn hier anfasst. Er war derjenige, der wahrscheinlich weniger Sünde hatte, aber stolz war, überhaupt nicht offen war für die Liebe von Jesus. Es gibt noch ein anderes Beispiel. In Johannes 8, eine der brillantesten Aussagen von Jesus, wie ich finde, wie einem Mob begegnet. Da wird eine Frau hergeschleppt, frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Die wussten wahrscheinlich, die hat eine Affäre mit dem und dem. Und die Pharisäer waren ja wie so Doppelagenten hinter Jesus her und ihm immer wieder in so moralisch verzwickte Situationen hineinzubringen, um ihn eben auf die Probe zu stellen, um ihm vielleicht eine Falle zu stellen. Und jetzt war diese Situation da. Das ist eine Ehebrecherin, Todesstrafe. Was macht der jetzt wohl? Jesus hockte da am Boden und schrieb mit dem Stab irgendwas auf die Erde. Und als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, diese brillante Aussage, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, als erstes gingen die Ältesten weg, ist klar. Umso älter du bist, umso mehr Sünde hast du in deinem Leben angehäuft, umso mehr Einsicht kommt auch wahrscheinlich noch dazu und du gehst. Und als letztes dann die Jungen. Keiner hat sich getraut, die Frau zu steinigen. Jesus richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und die Situation war geklärt. Eine göttliche Weisheit, die in ihm war, mit so einer Situation umzugehen. Und für uns ist es aufgeschrieben. Wunderbar ist das. In einem anderen Kapitel, Matthäus 12, sind hintereinander zwei Geschichten. Einmal tadelt er und einmal lobt er. Unmittelbar hintereinander. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ist egal. Das ist nicht da. Und zwar greift er die Schriftgelehrten an. Ja, Markus, das ist der Grund. Bibelstunde, wir sind in Markus. Markus 12, 38. Und zwar greift er die Schriftgelehrten an und er lehrte sie und sprach zu ihnen, seht euch vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen. Sie sitzen gern oben an in den Synagogen und am Tisch beim Mahl. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Er richtet die religiöse Oberschicht der Juden. Und im nächsten Moment oder im nächsten Kapitel sitzt Jesus beim Gotteskasten gegenüber und sah, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut die ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Das ist ihm so wichtig, dass er gleich mal seine Jünger zu sich ruft und ihnen zu zeigen, was die arme Witwe, wie viel die arme Witwe gegeben hat. Was nur ein Bruchteil von dem war, was die Reichen eingelegt haben. So könnte ich fortfahren und fortfahren und fortfahren. Johannes meint am Ende, der letzte Vers von seinem Evangelium, er meint wohl, dass die Welt die Bücher nicht fassen könnte, wäre alles aufgeschrieben, was Jesus gesagt, getan und gelehrt hat. Für uns hat er einige Beispiele gesetzt. Das Gesetz ist erfüllt, nicht aufgehoben, aber erfüllt in ihm. Er ist jetzt unser Meister geworden, wir sind seine Nachfolger. Durch eine Beziehung können wir die Dinge überwinden und er ist unser Lehrer. Und deswegen ist uns das alles aufgeschrieben. Das heißt, seine Einstellung, seine Lehre sollte unsere Einstellung werden. Genauso sollen wir die Welt betrachten mit seinen Augen, wenn wir in solche Situationen kommen, wie mit der Ehebrecherin, dass wir auf eine ähnliche Weisheit zurückgreifen können. Wie wir gestern gelernt haben, dass eben der Heilige Geist mit uns ist, weil Jesus nicht mehr hier ist auf der Erde, sondern jetzt ist der Heilige Geist mit uns. Als Ersatz sozusagen für Jesus. Jesus meint ja wirklich, dass es besser ist für uns, dass er in den Himmel gegangen ist zum Vater und der Heilige Geist hier auf der Erde ist bei uns, damit er uns hilft, diese Dinge umzusetzen, damit er uns hilft, uns an alles zu erinnern, was Jesus gelernt hat. Das Gesetz ist erfüllt in ihm. Wir brauchen es sozusagen nicht mehr zu halten, sondern für uns zählt jetzt, was Jesus gelehrt und gelebt hat. Amen.